so eine Theorie zu haben, die alles beschreibt. Das wäre doch schön, oder? Und tatsächlich suchen Forschende nach so einer Weltformel, wenn man das so nennen will. Aber das ist eine Geschichte voller Wendungen und Streitigkeiten. Und unser Thema heute hier im Spektrum-Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer. Schön, dass ihr dabei seid.
Spektrum der Wissenschaft. Der Podcast von Detektor FM.
Ja, schon ein Jahrhundert lang sucht die Wissenschaft jetzt nach einer Lösung, um endlich die Quantenphysik mit der Schwerkraft in Einklang zu bringen. Aber warum ist das eigentlich so kompliziert? Und wäre das wirklich der Schlüssel zu einer Weltformel, wie es oft heißt? Dafür muss man ziemlich tief eintauchen in die Wissenschaftsgeschichte des 20. Jahrhunderts und man kommt dann von Einstein über die Relativitätstheorie, über die Stringtheorie bis hin zu Stephen Hawking irgendwann. Und all das wollen wir heute besprechen und zwar mit Manon Bischoff. Die ist bei Spektrum der Wissenschaft Redakteurin für Mathe- und Physikthemen und heute mein Gast hier im Podcast. Hallo Manon.
Hi Marc.
Ja, Manon, lass uns mal gehen in die Physik Anfang des 20. Jahrhunderts. Das ist eine sehr, sehr spannende Zeit für die Wissenschaft. Und im Jahr 1896, da soll der Experimentalphysiker Albert Michelson noch gesagt haben, dass es in der Physik eigentlich gar nichts mehr Neues zu entdecken gäbe, mit ja, einigem Selbstbewusstsein. Und dann kam doch alles anders, ne?
Ja, total. Und das Lustige ist, dass Michelson selbst an der Revolution beteiligt war. Also mit dem Michelson-Morley-Experiment haben er und ein Kollege gezeigt, dass die Lichtgeschwindigkeit immer konstant ist. Also es ist egal, ob ich mich auf eine Lichtquelle zubewege oder von ihr weg, ich messe immer dieselbe Lichtgeschwindigkeit. Und das war eben einer der Grundpfeiler für Albert Einsteins Relativitätstheorie. Und richtig wild wurde es dann 1915, weil Einstein dann auch seine allgemeine Relativitätstheorie aufstellt. Also die besagt, dass Raum und Zeit nicht bloß irgendein statischer Rahmen sind, in dem sich dann irgendwie die Physik abspielt, sondern Raum und Zeit selbst sind halt auch physikalische Größen, die veränderlich sind. Also die sind plötzlich jetzt auch Teil der Physik geworden und dadurch verformbar und das ist halt ein völlig neues Bild von unserer Welt. Und mit dieser neuen Theorie kann er halt alle Phänomene der Schwerkraft erklären.
Ja, und das bahnbrechende Gedanken waren, die Einstein da hatte, das wissen wir alle, sonst wäre sein Name heute nicht in aller Munde und so geläufig. Und kurz nach ihm und nach seiner Relativitätstheorie, dann kommt dann nochmal eine sehr wichtige Theorie auf, nämlich die Quantentheorie. Alles in dieser ganz bewegten Zeit Anfang des 20. Jahrhunderts. Was sind denn eigentlich jetzt nochmal Quanten und was hat es mit dieser Theorie auf sich?
Ja, also wie du sagst, so in den 20er Jahren fing das ungefähr an, dass man halt gemerkt hat, dass nicht nur Raum und Zeit irgendwie komplett anders sind, als man sich das immer gedacht hat, sondern halt auch die Materie. Und Teilchen, wie zum Beispiel ein Elektron, die verhalten sich eben nicht immer wie so ein punktförmiges Objekt, wie man vorher gedacht hatte, sondern sind manchmal auch wie eine Welle. Also das heißt, dass ein Teilchen zum Beispiel an mehreren Orten gleichzeitig sein kann, was ja irgendwie unserer natürlichen Erfahrung total widerspricht. Und darüber hinaus haben halt manche Größen, also die Eigenschaften von Objekten, tauchen nur noch gequantelt auf. Also daher kommt auch der Name der Theorie, die Quantentheorie. Also zum Beispiel kann ein Elektron in einem Atom nur diskrete Energiewerte annehmen. Also der kann nicht kontinuierlich seine Energie ändern, sondern eben nur bestimmte Niveaus einnehmen.
Ja, und auch das hat dann wieder einiges umgeworfen in der Welt der Physik. Also wir haben zwei massive Rüttler, sage ich mal, am bisherigen Weltbild, so Anfang des 20. Jahrhunderts. Und das bringt uns zu einem damals jungen Physiker namens Matvey Bronstein. Und über den hast du gerade auch einen Artikel geschrieben in Spektrum der Wissenschaft. Der hat nämlich seine Professoren, jetzt sind wir so in den 1930er Jahren, ziemlich überrascht. Womit denn?
Ja, genau. Der war ein sowjetischer Student, der klar herausgestochen ist durch seine Fähigkeiten. Und er hatte nämlich schon besonders viel in der Materialphysik geleistet. Und seine Profs gingen davon aus, dass er seine Doktorarbeit auch in dem Bereich halt schreiben würde. Und dann kam es aber ganz anders. Also er hat sich in den 30ern mit einem ganz randständigen Thema auf einmal beschäftigt, nämlich einer Verbindung zwischen der Quantenphysik und Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie. Also man muss sich das mal vorstellen, damals, die allgemeine Relativitätstheorie kam gerade erst raus. Die Quantenphysik war noch nicht mal richtig entwickelt. Also man hatte nur so ein paar Ahnungen, ein paar Grundideen, die Schrödinger-Gleichung und so. Und man hat gerade noch versucht, so den Elektromagnetismus ein bisschen zu verstehen, auch mit einer Quantenphysik. Und da prescht Bronstein halt irgendwie schon vor und versucht, die beiden revolutionären neuen Modelle irgendwie miteinander zu vereinen. Und er stößt halt aber auch schnell auf unüberwindbare Hürden und folgert auch dann, dass die allgemeine Relativitätstheorie und die Quantentheorie eben nicht ohne weiteres vereint werden können.
Und das ist ja auch heute noch ein ziemliches Problem. Ist er jetzt, verstehe ich das richtig, wirklich so der Erste, der das erkennt oder gemerkt hat, dass Einstein eben nicht so einfach mit der Quantentheorie zusammengeht? Und vielleicht kannst du auch nochmal erklären, was genau ist da eigentlich das Problem?
Ja, also man kann schon sagen, dass er einer der Ersten auf jeden Fall ist. Also Einstein selbst hat auch schon Probleme bemerkt, aber eben das Problem, was Bronstein bemerkt, das hat er nochmal deutlicher formuliert, wo es da hakt. Und um das zu verstehen, kannst du dir vorstellen, man hätte so ein super krasses, riesiges Mikroskop. Und mit dem zoomen wir einfach immer weiter in den Raum hinein. Also um immer kleinere Abstände aufzulösen. Also wir wollen quasi sehen, wie der Raum auf allerkleinster Skala aussieht. Das heißt, wir fangen jetzt an zu zoomen, immer weiter in den Raum hinein, an Atomen vorbei, an Elektronen vorbei, am Atomkern und so weiter. Und irgendwann kommen da auf einmal Quanteneffekte ins Spiel, weil es gibt nämlich die Heisenbergsche Unschärferelation. Und die sagt, je genauer ich eine Distanz messe, desto ungenauer wird der Impuls in dem Bereich. Also der Impuls, der hängt halt mit der Energie zusammen. Das heißt, je genauer ich eine Distanz messe, desto mehr schwankt die Energie in diesem Bereich, in die ich halt hineinzoome. Und jetzt sagt Einstein aber, wenn die Energie super groß wird, dann verformt sich halt eben die Raumzeit. Das heißt, die Raumzeit schwankt extrem stark, je weiter ich mit dem Mikroskop hineinzoome. Und an dieser Stelle bricht halt die Theorie total zusammen, weil das würde bedeuten, wenn ich mit meinem Supermikroskop immer weiter tiefer in den Raum hineinzoome, erzeuge ich irgendwann mal ein schwarzes Loch, was ja irgendwie nicht wirklich sein kann. Also ich kann mit der Theorie überhaupt keine Aussage mehr treffen. Und genau das hat halt Bronstein erkannt. Und das Fazit seiner Doktorarbeit war, allgemeine Relativitätstheorie und Quantentheorie lassen sich eben nicht einfach verbinden. Man braucht eine neue Art der allgemeinen Relativitätstheorie. Und ja, das ist irgendwie bis heute so, hast du ja auch schon gesagt. Also wir haben auf der einen Seite die Quantentheorie, mit der wir irgendwie Materie in einer flachen Raumzeit beschreiben können, funktioniert alles super gut. Und auf der anderen Seite haben wir halt eine Theorie der Schwerkraft, die erklärt, wie Materie den Raum krümmt. Auch das funktioniert super gut. Aber beides lässt sich halt irgendwie nicht zusammenführen. Also wir wissen nicht, wie Quantenmaterie die Raumzeit beeinflusst und umgekehrt.
Und das ist natürlich ein Grundproblem, das man eigentlich nicht haben möchte als Wissenschaft, sage ich mal. Ne? Also du hast das ja auch gerade gesagt, 100 Jahre später ist das immer noch nicht aufgelöst und wir sind jetzt auch nicht unbedingt super nah dran, nehme ich mal an, oder?
Na, nicht ganz.
So. Und jetzt, genau, ist es so, also wir haben die Quantentheorie und die Relativitätstheorie beziehungsweise die Geschichte mit der Schwerkraft und die passen nicht zusammen. Und wonach man sucht, ist eine Quantengravitationstheorie wiederum, also da stecken beide Begriffe drin. Und das wäre so ein bisschen sowas wie ja, der heilige Gral für die Physik, könnte man sagen. Oder viele Leute sagen in diesem Zusammenhang auch, ich habe das Wort auch schon benutzt, die Weltformel. Vielleicht kannst du nochmal erklären, warum denn eigentlich? Also warum misst man dem so eine große Bedeutung zu und warum wäre das so ein wichtiger Schlüssel?
Ja, also aktuell ist es so, dass wir vier Grundkräfte in der Physik kennen. Also vier Kräfte, die alles, was im Universum geschieht, irgendwie beschreiben. Und also von der Ausdehnung des Alls über die Entstehung des Lebens, alles lässt sich über diese vier Kräfte erklären. Und die Quantentheorie kann drei dieser Kräfte vereinen und erklären. Also das ist dann das Standardmodell der Teilchenphysik, heißt es. Und das umfasst eben den Elektromagnetismus und die zwei Kernkräfte. Und die Schwerkraft passt aber halt eben nicht dazu. Also wenn man jetzt wirklich alles im Universum erklären können will, also auch Phänomene wie schwarze Löcher oder der Urknall, dann braucht man eine Theorie, in der alle vier Grundkräfte vereint sind. Und das wäre dann so eine Art Weltformel. Und dafür, und das glauben halt viele, braucht man eine Quantentheorie der Gravitation.
Und der junge Physiker Bronstein, über den du gerade schon gesprochen hast, der wiederum ist dann leider ziemlich jung gestorben. Wieso und wie ging es dann mit der Forschung in diesem Bereich weiter? Da gab es nämlich dann auch unterschiedliche Ansätze, schreibst du im Spektrum-Magazin?
Ja, also Bronstein wurde schon ein paar Jahre später, also als er nur 30 Jahre alt war, im Rahmen der stalinistischen Säuberungen verhaftet und dann auch kurz darauf getötet. Und dann ist seine Arbeit und das Thema allgemein eigentlich erstmal in eine Schublade gewandert. Also ist auch größtenteils in Vergessenheit geraten, seine Arbeit. Und erst in den 50er Jahren wurde das Thema überhaupt wieder so richtig aufgegriffen. Also damals haben sich die Fachleute wieder damit beschäftigt, wie man eine Quantentheorie der Schwerkraft formulieren könnte. Und haben auch direkt drei Strategien aufgestellt, die sich als vielversprechend erweisen könnten. Und die schon mal funktioniert haben, als man den Elektromagnetismus zum Beispiel als Quantentheorie ausdrücken wollte. Und der erste Ansatz besteht darin, erstmal davon auszugehen, dass die Raumzeit flach ist. Und dann nimmt man nach und nach kleine Kräuselungen in Kauf, die sie haben könnte. Und die haben eben so eine bestimmte Mindestgröße. Und deswegen heißt das Ganze auch Quantentheorie. Also ne, wie Energie nur in bestimmten Häppchen auftreten kann, ist dann halt auch eben die Krümmung der Raumzeit kann nur in gewissen Häppchen auftauchen. Das ist so ein bisschen die Idee. Der zweite Weg ist ein bisschen abstrakter. Der besteht darin, dass man auch dieses häppchenweise Auftreten von bestimmten Größen berücksichtigt in der Schwerkraft. In dem Fall geht es aber um Zustände der Raumzeit, also sowas wie die Form der Raumzeit, die sich nur häppchenweise auch verändern kann, aber eben nicht nur diese kleinen Kräuselungen, die wir eben hatten, sondern es sind eher so die abstrakteren Zustände, wie die sich ruckartig verändern können.
Und der dritte Ansatz?
Ja, also bei dem berücksichtigt man jede Art der Verformung, die die Raumzeit haben kann, also jede Art der Geometrie, wie die Raum und Zeit gekrümmt sein können, schaut man sich an und summiert die halt auf und gewichtet die mit einer Wahrscheinlichkeit, mit der die auftreten können. Also aus mathematischer Sicht hat man dann Integral über alle möglichen Formen der Raumzeit. Es klingt super kompliziert und das ist es halt eben auch. Und ja, mit jedem dieser Ansätze könnte man eine Quantentheorie der Raumzeit erstellen. Zumindest hofften das halt eben die Physiker. Und daran haben sie halt dann in den 50er Jahren und 60er Jahren gearbeitet.
So, und dann hatte man jetzt vor Jahrzehnten schon drei, sag ich mal, gute Ansätze. Klingt da eigentlich erstmal gut. Und dann kam aber noch die berühmte String-Theorie auch dazu. Und Stephen Hawking, den ja auch quasi jeder und jede kennt. Auch da gab es dann wieder große Hoffnungen, was das ganze Thema Quantengravitation angeht. Zu Recht denn im Nachhinein?
Ja, also das Problem ist, dass alle drei Ansätze, die ich ja eben vorgestellt habe, dass die alle in eine Sackgasse eigentlich münden. Also für Kernkräfte und Elektromagnetismus haben sie gut funktioniert. So haben wir das Standardmodell der Teilchenphysik bekommen. Aber bei der Schwerkraft gibt es einfach riesige Probleme. Also zum Beispiel bei dem einen Ansatz entstehen die ganze Zeit Unendlichkeiten, die man überhaupt nicht loswerden kann. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, da irgendwelche Vorhersagen zu treffen auf diese Weise. Und Grund ist halt dafür, es ist eben super schwierig, die seltsamen Gesetze der Quantenphysik auf Raum und Zeit anzuwenden. Das ist halt einfach nochmal eine andere Hausnummer, als die auf Teilchen anzuwenden, die in einer festen Raumzeit sich halt bewegen. Und deshalb war dann irgendwann klar, dass völlig neue Ansätze her müssen. Und einer davon ist halt eben die String-Theorie, die auch Stephen Hawking gepusht hat. Und bei dieser geht es halt darum, dass die kleinsten Bestandteile unseres Universums nicht Elementarteilchen sind, wie man halt bisher angenommen hatte, sondern winzige, eindimensionale Fäden. Und die können halt eben schwingen wie die Saite von der Gitarre und erzeugen damit alle bekannten Elementarteilchen und Wechselwirkungen zwischen ihnen, die wir halt beobachten können in der Welt. Das ist zumindest die Idee. Und es gibt aber auch noch andere Ansätze, wie die Schleifenquantengravitation, die damals entsteht, bei der man davon ausgeht, dass die Raumzeit im Allerkleinsten irgendwie aus so bestimmten Schleifen aufgebaut ist. Und dann gibt es eben noch andere, teilweise super kreative Ansätze, um eine Quantentheorie der Schwerkraft zu erzeugen.
Also viele Ansätze, wie du da auch gerade sehr schön beschreibst. Und einige lösen hier ein Problem, andere lösen da ein Problem, aber trotz allem ist man so einer richtigen Lösung oder gar einer viel zitierten Weltformel seitdem eigentlich nicht viel näher gekommen, ist zumindest mein Eindruck. Teilst du den und wenn ja, woran liegt das?
Nee, du hast vollkommen recht. Also die neuen Ansätze sind alle super kompliziert. Vor allem die Mathematik dahinter ist halt inzwischen mega undurchschaubar. Und es ist kaum möglich, wirklich verifizierbare Vorhersagen zu treffen. Also man kann nicht irgendwelche Erkenntnisse ableiten, die sich dann im Labor testen lassen. Und damit wird es halt super schwer zu sagen, ob eine der Theorien stimmt oder nicht. Und ja, die zwei größten Ansätze, also die, die am meisten Aufmerksamkeit bekommen haben in der Vergangenheit, die Stringtheorie und die Schleifenquantengravitation, die stagnieren halt irgendwie beide jetzt auch in den letzten Jahren. Da hat sich nicht so wahnsinnig viel getan und es ist halt überhaupt noch nicht mal klar, ob die unsere Welt überhaupt beschreiben könnten.
Das finde ich auch mit einem Blick von außen immer total interessant, wenn man so in diese Physik- und Wissenschaftswelt reinguckt, dann, klar, man kriegt das so popkulturell dann teilweise mal mit, ja, und da wird die Stringtheorie, wird mal irgendwie in Big Bang Theory viel besprochen oder so, ne, aber dann kriegt man so einen Eindruck, okay, die scheint auch irgendwie en vogue zu sein. Und wenn ich deinen Text jetzt gelesen habe, dann fand ich das total interessant, dass es da teilweise wirklich richtig dolle Streit gibt, auch in der Wissenschaft und sich so Anhänger verschiedener Schulen, nenne ich das mal, teilweise auch ein bisschen bekriegen. Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also es gab halt wirklich in den 2000er Jahren so richtig Beef. Also da hat ein Physiker hat das Ganze mit Big Brother und den Kardashians sogar irgendwie verglichen. Um das Ganze zu verstehen, warum das so eskaliert ist, muss man ein bisschen zurückgehen. In den 70er Jahren wurde klar, dass diese drei ursprünglichen Ansätze, mit denen man so eine Theorie, eine Weltformel aufstellen wollte, dass die halt nicht wirklich funktionieren. Und man wusste, man braucht einen neuen Ansatz. So, und damals entstand, habe ich ja schon gesagt, die Stringtheorie. Und dieser Ansatz, der ähnelt so ein bisschen von seiner Art her den Herangehensweisen aus der Teilchenphysik. Und in den USA haben halt damals super viele Forscher in dem Bereich gearbeitet. Das war auch wegen des Manhattan-Projekts und so. Also deswegen hatten viele Leute sowieso an Hochenergiephysik, an Teilchenphysik und so weiter geforscht. Das heißt, es gab diese Leute und die brauchten halt jetzt neue Forschungsprojekte. Und ein natürlicher Weg, also die große offene Frage, die es halt dann irgendwann noch gab, war halt eben, ja, schaffen wir es, eine Quantentheorie der Gravitation aufzustellen? Und deswegen sind gerade in den USA sehr, sehr viele Lehrstühle entstanden, wo Menschen halt eben an der Stringtheorie geforscht haben. Aber die Stringtheorie hat halt auch viele, viele Probleme. Also die sagt Teilchen voraus, auf die es bis jetzt überhaupt keine Hinweise gibt. Die sagt, dass wir irgendwie in super vielen Raumzeitdimensionen leben würden, also mindestens in 10 oder 11. Und es ist auch, habe ich ja auch schon gesagt, völlig unklar, ob die Stringtheorie überhaupt in der Lage ist, unsere Welt, wie wir sie erleben, zu beschreiben. Ja, sie ist halt super spekulativ, genauso wie die anderen Ansätze. Aber trotzdem floss halt extrem viel Geld in diesem Bereich und es gab sehr viele Ressourcen in diesem Bereich und in den anderen halt eben nicht. Und das hat halt natürlich sehr viele Vertreter von anderen Theorien geärgert. Und um das Jahr 2000 herum haben zwei Physiker dann auch Bücher geschrieben, in denen sie die Stringtheorie angegriffen haben. Und das hat halt so einen riesigen Streit ausgelöst. Also auf Konferenzen, in Internetforen, in Zeitungsartikeln, auf Blogs und so weiter haben sich die Fachleute halt immer wieder angegriffen und wurden teilweise auch super persönlich. Also einer ist auch mutmaßlich deswegen dann auch die Harvard University verlassen, weil der immer alle als irgendwelche Idioten beschimpft hat und dass die das alles nur nicht verstehen und zu blöd dafür wären. Und wenn du mich fragst, ich finde das für eine wissenschaftliche Community und einen Diskurs einfach nur super peinlich. Also, ja.
Ja, ein bisschen Kindergarten, das erwartet man nicht so richtig bei so hochgebildeten Leuten dann immer, ne? Aber da stecken halt auch Befindlichkeiten dran und Überzeugungen am Ende.
Ja, irgendwie schon.
Okay, Manon, wenn wir jetzt mal zum Abschluss nochmal drauf gucken. Wir haben viele Ansätze gehört, die so über die letzten 100 Jahre, seit man versucht, dieses Problem der Quantengravitation zu lösen oder einen Schlüssel dafür zu finden. Es gab sehr viele Ansätze. Welche neuen gab es denn so zuletzt noch? Oder wo stehen wir da heute? Also worauf beruhen gerade so die Hoffnungen?
Ja, also die Hoffnungen sind ein bisschen weg von diesen zwei großen Ansätzen, die es am Anfang gab, also vor allem die Stringtheorie und auch bei der Schleifenquantengravitation, die stagnieren ja beide ziemlich. Also das ist jetzt eher, was ich zumindest so mitbekommen habe, die Hoffnung eher auf neueren Ansätzen ruhen. Und da gibt's verschiedene. Also eine Idee ist zum Beispiel, dass die Raumzeit einer völlig anderen Form von Geometrie gehorcht, die Mathematiker erst vor 20 Jahren überhaupt entdeckt haben. Also nochmal einen komplett anderen Ansatz, sich anzugucken. Andere Ideen sind zum Beispiel, dass man alternative Theorien zur Gravitation anfängt, sich anzuschauen, in der Hoffnung, dass die sich besser quantisieren lassen. Und nochmal andere Ansätze gehen sehr viel konservativer vor, indem sie halt die Gleichungen, die sie zur Verfügung haben, nehmen und dann mit Computern versuchen, so ein bisschen was nachzurechnen, was überhaupt zu simulieren geht und da ein bisschen neue Ideen mit reinbringen. Also die Ideen sind sehr vielfältig, sehr unterschiedlich und es bleibt auf jeden Fall spannend zu sehen, welche Idee es zum Erfolg bringen wird.
Ja, mal sehen, ob wir das noch erleben werden, Manu.
Ja, ich bin nicht ganz optimistisch.
Aber nichtsdestotrotz lohnt sich, sich diese Sachen nochmal anzuschauen, auch wen das interessiert, nochmal nachzulesen in Spektrum der Wissenschaft, denn Manons Artikel ist da einerseits erschienen und auch online auf spektrum.de, aber das ist auch nur der Auftakt zu einer Reihe. Ihr schaut euch nochmal mehrere Sachen an zu diesem Thema. Manon, worum geht es denn zum Beispiel noch?
Ja, also genau, wie du gesagt hast, der erste Artikel ist erstmal so ein historischer Abriss über die verschiedenen Ansätze, das, worüber wir heute gesprochen haben. Dann schauen wir uns auch nochmal die Quantenschleifengravitation ein bisschen genauer an, also eben einer der etwas älteren Vertreter. Dann gehen wir auf eine alternative Theorie der Schwerkraft ein, das ist die sogenannte teleparallele Gravitation. Die hat auch schon Einstein tatsächlich erforscht. Und zwar geht man da davon aus, dass Raum, also dass die Materie den Raum nicht nur krümmt, sondern eben auch verdreht oder verzerrt. Also nochmal ein anderer Ansatzpunkt. Dann sprechen wir über die sogenannte nicht-kommutative Geometrie. Also das ist das, was ich meinte, so eine völlig neue Art der Geometrie für eine Raumzeit, die jetzt kürzlich entwickelt wurde. Und dann sind auch ein paar der Artikel Experimenten gewidmet. Also da haben Wissenschaftler untersucht, welche Experimente man in Zukunft machen könnte, um die Struktur der Raumzeit und der Schwerkraft eben genau zu entschlüsseln. Also zu gucken, ob sie auch wirklich den Quantengesetzen folgen. Und dann gibt's noch einen letzten Artikel am Ende, wo wir der Frage dann nachgehen, ob, wenn man jetzt wirklich eine endgültige Weltformel finden würde, ob wir überhaupt bestimmen könnten, dass es eine Weltformel ist oder ob es da mathematische Probleme vielleicht gibt. Genau, und als ganz kleiner Sneak Peek noch, es werden im Lauf des Jahres noch weitere Artikel zu dem Thema kommen wahrscheinlich, weil ich nicht, also ja, es ist so vielfältig, dass ich nicht alle in diese eine Themenwoche packen konnte. Und ja, meine Chefs schon gesagt haben, es reicht jetzt langsam.
Okay, Manon muss sich ein bisschen zügeln bei dem Thema. Aber es ist ja auch, es ist auch wirklich sehr, sehr interessant. Und was ich bisher schon geschrieben habe, findet ihr auf spektrum.de. Nochmal ergänzend, wenn ihr nochmal nachlesen wollt, auch mal ein bisschen mit Bebilderung nochmal gucken wollt. Das hilft ja manchmal so ein bisschen auch beim Verstehen. Ist natürlich eine komplizierte Sache. Und die weiteren Artikel kommen dann im Spektrum-Magazin. Das findet ihr wie immer im Zeitschriftenhandel und online auf spektrum.de. Manon, und ich sage vielen, vielen Dank dir fürs Erklären.
Danke, Marc.
Eine neue Ausgabe vom Spektrum-Podcast von uns hier gibt es dann wie immer nächsten Freitag. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder dabei seid. Bis dahin, lasst doch vielleicht eine Bewertung da oder ein Abo für unseren Podcast. Das freut uns immer sehr. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage tschüss und macht's gut.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.